Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Julia Staffler.
Liebe FF-Hörerinnen, liebe FF-Hörer, herzlich willkommen zurück zur Folge 80 unseres Podcasts. Am 4. Jänner 2021 ermordete Benno Neumeier seine Eltern Laura Perselli und Peter Neumeier. Es ist ein Fall, der nicht nur ganz Südtirol, sondern ganz Italien, gar ganz Europa erschütterte. Es war und ist einer der größten Kriminalfälle der italienischen Geschichte. Und er spielte sich mitten in unserer Gesellschaft ab, in einer Familie, die nach außen hin völlig normal schien. Arthur Oberhofer, er ist Autor und Chefredakteur der Neuen Südtiroler Tageszeitung, zeichnet in seinem neuen Buch namens Benno, wie ein junger Mann zum Elternmörder wurde, erstmals ein vollständiges Bild dieses Falls. Auf Basis teils unveröffentlichter Akten rekonstruiert er Motive, Hintergründe und Entwicklungen. Und er kommt zu dem Fazit, bei diesem Fall handelt es sich um eine angekündigte Tragödie. In der neuen FF haben wir ein Kapitel aus dem über 424 Seiten langen Buch veröffentlicht und heute hier zu Gast ist der Autor Arthur Oberhofer höchstpersönlich und wir sprechen über die Entstehung des Buches, wie er Zugang zu den Akten bekommen hat, was ihn antreibt und wie er selbst über diesen Fall denkt. Lieber Arthur, wir sind Kollegen, dementsprechend geben wir uns das Du. Erinnern wir uns zurück an den 4. Jänner 2021, den Tag, an dem vom Ehepaar Laura Perselli und Peter Neumeier jede Spur fehlte. Beinahe in jedem Südtiroler Haushalt, auch im restlichen Italien, gar europaweit, wurde über ihr Verschwinden spekuliert. Viele Hobbydetektive wurden aktiv, vor allem in den sozialen Medien. Was war denn deine erste Vermutung, was mit dem Ehepaar passiert sein könnte?
Ja, ich hatte einerseits einen persönlichen Zugang, weil ich den Peter Neumeier kenne aus unseren Brunnecker Zeiten, aber zuerst haben alle nur gedacht, die sind für ein paar Tage verschwunden oder sie haben sich irgendwie abgemeldet, aber dann nach wenigen Tagen hat man schon gemerkt, ich beispielsweise nach dem ersten Gespräch mit Madeleine Neumeier habe ich verstanden, dass da etwas Größeres. Man hat auch schon durch sie verstanden, dass sie glaubt, dass etwas Schlimmes passiert ist.
Wann war denn das erste Gespräch mit ihr?
Das war wenige Tage nach dem Verschwinden. Mhm. Da haben wir sie kontaktiert und sie hat uns dann eben durch die Blume schon gesagt, dass sie ihren Bruder verdächtigt, dass er mit dem Verschwinden der Eltern etwas zu tun haben könnte.
Ja, am Freitag, den 29. Jänner 2021, also knapp 4 Wochen nach dem Verschwinden, wurde dein Sohn Benno Neumeier offiziell festgenommen. Hast du damit gerechnet?
Ja, eigentlich schon. Das heißt, der Fall war ja irgendwie ein besonderer Fall, denn er spielte nicht wie gewöhnlich in einem prekären sozialen Milieu oder in einem Vorstadtghetto, sondern mitten in der Gesellschaft. Betroffen war eine Familie, eine gut situierte Familie, und das hat eigentlich den Fall schon von Beginn an zu einem besonderen Fall gemacht. Ich habe zum ersten Mal Benno Neumeier, oder ich war mir sicher, dass da etwas passiert ist, als Benno Neumeier das Interview in Chila Visto gegeben hat. Das, glaube ich, war für 2 Wochen nach dem Verschwinden, wo praktisch eine Reporterin das Telefongespräch heimlich aufgezeichnet hat. Und das Interview war so gespenstisch, wo ich mir gedacht habe, der Benno, der hat sicher etwas mit der Sache zu tun. Wir haben dann natürlich mit den Carabinieri gesprochen und sie auch offen gefragt, ja, ihr ermittelt gegen Benno. Nein, nein, nein. Das heißt, anfangs haben die Ermittler natürlich auch Nebelkerzen gelegt und uns auf die falschen Fährten locken wollen. Um auch ihre Ermittlungen zu schützen. Aber das Verhalten von Benno Neumeier war so seltsam, so sonderbar. Andererseits allein die Vorstellung, dass dieser junge Mann, dieser gut aussehende junge Mann, dass der seine Eltern umbringt, das war auch irgendwie, das konnte man nicht glauben. Das heißt, in diesen Zwiespalt hinein haben wir halt recherchiert und bis es dann zur Verhaftung gekommen ist, dann war plötzlich allen klar, ja, da ist etwas Schlimmes passiert.
Und dann am 31. Oktober 2025, also fast 6 Jahre nach dem Fall, erschien dein Buch mit dem Titel Benno, wie ein junger Mann zum Elternmörder wurde. Wann kam dir denn die Idee, diesen wahren Krimi in einem Buch festzuhalten?
Eigentlich als ich die Akten bekommen habe, als ich begonnen habe, die Akten zu studieren, wobei ich anfangs Zweifel hatte, denn die Menschen kennen ja den Fall, wissen, wie der Fall ausgegangen ist. Daher haben mir auch einige Personen, die mir nahestehen, davor abgeraten, zu diesem Fall ein Buch zu schreiben, weil okay. es hieß immer, da weiß man schon alles. Aber dem war nicht so. Ich hatte dann zusätzlich noch die Akten, praktisch die Wortprotokolle von den Gesprächen Benno Neumeyers mit den gerichtspsychiatrischen Sachverständigen. Und diese Protokolle, die erlaubten wirklich tiefe Einblicke auch in Bennos Seele. Und da habe ich gemerkt, dass da vieles noch nicht bekannt ist. Und wenn man die ganzen Dinge, die da passiert sind, in komprimierter Form darlegt, dann habe ich schon gedacht, dass das ein spannender Fall werden könnte. Mein Problem war, diesen Fall so zu schildern, es war eine Gratwanderung. Mhm. Das heißt, ich wollte nicht erklären den Menschen, warum Benno Neumeyer zum Eltern wurde, sondern wie. Das heißt, ich werte nicht, ich suche nicht den Schuldigen, sondern ich habe einfach nur erzählen wollen, wie ein junger Mann, der eigentlich ein ganz normales Vorleben hatte, bis zu den letzten Vorfällen, über die wir dann noch sprechen werden, das heißt, wie ein ganz normaler Junge zum Elternmörder wird.
Und wie lange dauerte es von der ersten Idee bis zur Veröffentlichung?
Ja, ich habe für dieses Buch wirklich lange gebraucht. Mhm. Ich habe es ja gesagt, es war eine Gratwanderung. Ja. Ich habe immer wieder Selbstzweifel gehabt. Pass auf, kippt das Buch in die eine Richtung oder in die andere. Ich habe 1,5 Jahre daran gearbeitet.
Und wie bist du bei so einem vielschichtigen Fall vorgegangen?
Ich habe einfach nur das erzählen wollen, was in den Akten steht. Das heißt, da kommt dann vor, wie Made Neumeyer, die Schwester von Benno, den Fall sieht, wie die Verwandten den Fall sehen, wie er selbst den Fall beurteilt oder seine Tat unter Anführungszeichen rechtfertigt. Und dann hat man eben gemerkt, dass dieser Fall eigentlich eine ganz, ganz lange Vorgeschichte hat. Das heißt, es kommt ja nicht, Benno ist ja nicht plötzlich eingefallen, so jetzt bringe ich meine Eltern um, sondern diesem Fall liegt wirklich eine vielschichtige Geschichte zugrunde, in der es wirklich um viele Alltagsdinge geht, wie zum Beispiel Geschwisterrivalität, die es ja in vielen, vielleicht in fast allen Familien gibt. Nur in dieser Familie ist diese Geschwisterrivalität eskaliert dann. Oder die Kränkungen, die Benno bereits als Kind hinnehmen musste. Auch die Krankheit Scham spielt eine Rolle, denn eines muss man ganz offen sagen, ist den Eltern schwer gefallen, sich einzugestehen, und das ist auch verständlich, sich einzugestehen, dass Benno psychische Probleme hat, eine psychische Krankheit. Und ich glaube, dass gerade in Südtirol bei uns auch immer noch Tabuisierung und eine Stigmatisierung herrscht. Das heißt, sich einzugestehen, ich bin psychisch krank oder mein Kind ist psychisch krank, das fällt vielen Menschen leider immer noch schwer. Mhm.
Deshalb lautet dein Fazit vom Buch auch, es ist das Protokoll einer angekündigten Tragödie, oder?
Ja, das ist eindeutig so. Man muss sich das einmal vorstellen, wenn Eltern, und das geschah ein halbes Jahr vor der Tat, wenn Eltern sich in ihrem Zimmer, in ihrem Schlafzimmer einsperren müssen, wenn sie alle Messer und alle Scheren im Haus verstecken müssen, weil sie so große Angst vor dem eigenen Sohn haben, dann ist das wirklich mehr als nur ein Indiz, dass in dieser Familie ziemlich einiges schiefgelaufen ist. Andererseits habe ich versucht, auch die Rolle der Eltern so nüchtern wie möglich darzulegen, weil auch die Eltern, sie hatten zwar bildungsmäßig und auch die intellektuelle Kraft, mit den psychischen Problemen von Benno fertig zu werden, aber irgendetwas hat sie, und ich glaube, das hat auch mit Südtirol zu tun, etwas hat sie daran gehindert, sich einzugestehen, unser Sohn ist krank, er braucht Hilfe, sie haben zwar ihm helfen wollen, aber es war offenbar zu wenig.
Ja. Und mit wie vielen Personen hast du denn jetzt für deine Recherche gesprochen?
Ich habe einige Hintergrundgespräche geführt. Ich habe nicht mit den Protagonisten gesprochen, weil ich das eigentlich wenn ich diese Kriminalfälle bearbeite, weil ich das eigentlich nie tue, nie mache. Ich verlasse mich auf das, was in den Akten steht. Und ich glaube, das sind auch die zuverlässigsten Informationen, die man aufsaugen kann und dann in das Buch gießen kann.
Auf dem Buchcover steht ja auch, dass im Buch unveröffentlichte Akten enthalten sind. Was genau findet man darin, was bis jetzt noch nicht bekannt war?
Ja, hauptsächlich die Wortprotokolle von den Gesprächen von Benno Neumeyer mit den gerichtspsychiatrischen Sachverständigen und auch die Wortprotokolle der Telefongespräche zwischen Benno und seiner Schwester. Ich glaube, wenn man die liest, da bekommt man Gänsehaut, weil einerseits ist Benno da der große Manipulator, der notorische Lügner, und auf der anderen Seite die verzweifelte Schwester, die von ganz Beginn an schon spürt, mein Bruder ist der Mörder meiner Eltern. Das hat man, glaube ich, schon wenige Stunden oder vielleicht schon am ersten Tag nach dem Verschwinden so verspürt. Und das muss man sich einmal vorstellen, welcher Leidensdruck da bei einer jungen Frau entsteht, die ihren eigenen Bruder verdächtigt, ihre eigenen Eltern umgebracht zu haben. Ich glaube, und da muss ich auch, weil es ist ja die Rolle von Made Neumeier, ist ja auch viel kritisiert worden, weil es einerseits geheißen hat, sie wäre zu offensiv in die Medien gegangen, sie wäre, hat es geheißen, unter Anführungszeichen pressegeil. Ich glaube, alles, was Made Neumeier gemacht hat, war falsch und richtig zugleich. Wäre sie nicht an die Medien gegangen, hätte es geheißen, die hat etwas zu verstecken. Ist sie an die Medien gegangen, hat es eben geheißen, die will sich nur wichtig machen. Andererseits, ich glaube, es gibt für eine Tochter oder für eine junge Frau nichts Schlimmeres, als zu wissen, mein Bruder hat die Eltern umgebracht. Sie hat unter einem immensen Leidensdruck gestanden und natürlich hat sie dann versucht, als im Prozess auch die oft nicht ganz oder die etwas fragwürdige Rolle der Eltern ans Tageslicht gekommen ist, dann hat sie halt alles versucht, die Ehre der Eltern zu retten. Sie wollte partout verhindern, dass ihre Eltern auf die Anklagebank kommen und nicht Benno. Das ist auch nachvollziehbar. Deswegen, ich habe vorhin gesprochen von einer Gratwanderung. Es war eben schwierig. Ich glaube, alle haben ihr ein Stück weit dazu beigetragen, dass die Sache so eskaliert ist. Man kann nicht sagen, da waren die Eltern schuld, da war Benno schuld. Ich glaube, alle sind ein bisschen, auch ein bisschen Opfer dieser Geschichte, alle Familienmitglieder.
Ich glaube, die Frage, die uns alle interessiert, wie bist du denn an all dieses Material gekommen?
Der Prozess ist abgeschlossen, der ist inzwischen rechtskräftig, da sind die Akten nicht mehr gesperrt. Das Einzige war, sich die Mühe zu nehmen, wirklich alles zu lesen. Das sind tausende Seiten.
Du hast alles durchgelesen?
Ja, und das dann zu ordnen, das war die große Herausforderung praktisch. Und es so in einen Rahmen, einen Spannungsbogen aufrechtzuerhalten. Denn wie gesagt, die Leute oder die Menschen haben ja geglaubt, man weiß schon alles über diesen Fall. Ich selbst war dann der Erste, der gemerkt hat, wir wissen über den Fall eigentlich überhaupt nichts.
Was hat dich denn überrascht nach der Recherche?
Benno, er ist ja ein Wahnsinn, wie dieser junge Mann 3 Wochen lang mit allen Katz und Maus gespielt hat. Mit uns Journalisten vor allem, mit den Ermittlern, bei denen er versucht hat, sich einzuschmeicheln und sie andererseits wieder falsche Fährten gelockt hat, indem er ihnen zum Beispiel Schuhe gegeben hat, von denen er gesagt hat, die gehören der Mutter, weil haben sie Made gehört. Das heißt, dieses Katz-und-Maus-Spiel, da braucht es ja auch eine wahnsinnige Kraft, um so zu tun, als wie wenn nichts wäre. Oder der Umstand, dass Benno 2 Stunden nach der Tat bei einer Freundin in Auer auftaucht und die sagt dann, er war normal. Mir ist eigentlich vorgekommen, ihm geht es besser als die Tage zuvor. Er ist ein notorischer Lügner, das sagen alle, die mit ihm zu tun hatten. Das hatte bei ihm schon begonnen, als er ein kleiner Junge war. Er hat das Offensichtliche immer bestritten. Und da wären wir eben dann schon wieder bei den, wo ich sage, es war eine angekündigte Tragödie. Das heißt, von Benno Neumeier hat es unzählige Hilfeschreie und es hat unzählige Alarmsignale gegeben, die Eltern vielleicht völlig unterschätzt haben. Das ist, glaube ich, der einzige, unter Anführungszeichen, Vorwurf, den man den Eltern machen kann. Logisch, auch wenn er gekränkt worden ist, wenn er ungerecht behandelt worden ist, das hat er ja immer empfunden. Seine Schwester war das Genie und er war der Versager oft. Aber es war schon faszinierend, wie er lügt, aber mit einem völlig unbeeindruckt, das ist wirklich faszinierend.
Und konntest du in den freien Stunden, in denen du nicht am Buch gearbeitet hast, vom Fall auch abschalten?
Nein, man trägt ja diesen Fall immer eigentlich mit. Ich, wie gesagt, meine Hauptsorge war, dass das Buch, es darf ja nicht sein, dass es in irgendeine Richtung kippt. Das war mein Hauptproblem und natürlich hinterfragt man, ich habe dann auch Sachen herausgestrichen. Ich habe mich mit Leuten beraten, auch mit Psychotherapeuten, weil ich wollte nicht den Psychotherapeuten spielen und den Menschen erklären, so, das war's. Ich wollte mich völlig zurücknehmen und einfach nur die Fakten in dieses Buch hineinfließen lassen.
Und warum glaubst du, hat der Fall Basile Neumeier europaweit so viel Aufsehen erregt?
Ich denke in erster Linie, weil er in einer ganz normalen Familie, in der perfekten Familie, in einer Mulino-Bianco-Familie, würde man in Italien sagen, spielen. Das war natürlich der Umstand, der auch dazu geführt hat, dass die Medien auf diesen Fall voll aufgesprungen sind und eigentlich daraus aus diesem Fall eine kriminelle Seifenoper gemacht haben. Es kommt hinzu, das Zeitalter der sozialen Medien, dieser Fall hat ja auch in den sozialen Medien für großes Echo gesorgt und die großen italienischen TV-Chronikformate, die haben ja jede Woche, fast jeden Tag hat es eine Sondersendung zum Thema Benno gegeben. Ich glaube, das Faszinierende war, dass dieser junge Mann, der nach außen hin kalt wie Porphyr war, so hat ihn ein Psychotherapeut beschrieben, eben dass der Fall in einer Familie spielt, von der man immer ausgegangen ist, dort ist, hinter den Mauern ist alles perfekt. Und man kommt eben darauf dann, dass es die Molino-Bianco-Familie, die gibt es nicht.
Und du beschäftigst dich ja nicht erst seit heute mit dem Bösen, mit den Morden, die in unserem Land passiert sind. In den vergangenen Jahren hast du bereits mehrere Bücher über die größten Kriminalfälle Südtirols geschrieben, zum Beispiel über Christian Waldner, Guido Zingerle oder Marco Bergamo. Was treibt dich immer wieder zu solchen Fällen?
Ich glaube, das ist eben diese Kriminalfälle sind halt auch ein Teil der Südtirol-Geschichte, vielleicht nicht der rühmlichste, aber mich hat immer fasziniert, wie er in einem Nest, in einem erzkonservativen, in einer kleinen Realität, dass da so viel passiert ist, so viele Kriminalfälle und Kriminalfälle, die europaweit für Aufsehen gesorgt haben. Ich glaube, das hat auch ein bisschen mit Südtirol zu tun, auch mit dem Umstand, dass es uns hier sehr gut geht.
In einem Interview mit der FF hast du gesagt, mich faszinieren nicht die Verbrechen an sich, sondern die Menschen und die Lebensgeschichten dahinter. Das Spannende ist für mich die Suche nach der Wurzel des Bösen. Wo siehst du diese Wurzel bei Benno Neumeier?
Ja, das ist genau das, was mich ein bisschen antreibt. Ich will verstehen, warum Menschen solche Taten verüben. Bei Benno Neumeier sind es mehrere Faktoren, die zusammenspielen. Es waren sicher die Kränkungen, die gefühlte Ungleichbehandlung innerhalb der Familie, aber aus dieser Sache hätte er ja ausbrechen können, er hätte ja einfach nur abhauen können, er musste ja nicht die Eltern umbringen. Viele Kinder haben Probleme mit den Eltern und dann arrangiert man sich, oder er hätte abhauen können natürlich. Bei Benno ist, glaube ich, kommen zwei Faktoren. Einerseits, er ist psychisch krank, das haben alle Gutachter gesagt, und er hat diese asoziale Komponente, das heißt, er ist wirklich böse. Und irgendwann sind bei ihm diese Dämme gebrochen und dann hat er das getan. Er hat sich praktisch zum Richter über Leben und Tod gemacht, er hat seine Eltern umgebracht.
Welcher Mordfall hat dich bisher als Autor am meisten bewegt und warum?
Ich glaube, uns allen geht es so, dass Böse einerseits schockiert ist, es entsetzt und andererseits fasziniert es einen. Ich glaube, es waren drei Fälle, die mir sehr nahe gegangen ist. Einerseits der Fall Christian Waldner, da war ich der Einzige, der gesagt hat, Peter Paul Reiner ist nicht der Täter, und ich bin überzeugt, dass irgendwann die Wahrheit herauskommen wird. Es wird herauskommen, dass Peter Paul Reiner nicht der Mörder von Christian Waldner ist, aber der Auftraggeber des Mordes. Der zweite Fall, der mich sehr beschäftigt hat, ist der sogenannte Kettensägemord. Da hat ein junger Mann aus dem Burggrafenamt seinen Cousin dazu angehalten, ihm den Oberschenkel, praktisch den Fuß abzuschneiden, um einen Versicherungsbetrug zu machen. Natürlich, da kommt die Frage auf, wie kommt ein gesunder Mensch auf so eine haarsträubende, so eine wahnsinnige Idee? Auch diesen Fall habe ich bearbeitet. Ja, und dann natürlich der Fall Benno hat mich sehr interessiert, und vielleicht noch der Fall Steinkasser. Das war ein Fall in den 1970er Jahren, wo im Vidum von St. Gertraud in Ulten die Häuserin umgekommen ist und der Pfarrer Josef Steinkasser als Täter verhaftet wurde und dann schlussendlich freigesprochen wurde. Das ist ein Fall, der für Südtirol so typisch war, weil er viele Komponenten des Südtirol-Seins hat, zum Beispiel diese Heuchelei. Das heißt, ein ganzes Dorf ist damals für den Pfarrer eingestanden, weil es durfte partout nicht sein, dass der Pfarrer der Täter ist. Sagt eben viel über das scheinheilige Südtirol aus. Und ja, das waren eigentlich die Fälle, die mich am meisten beschäftigt haben.
Vielen Dank.
Gerne.
Ja, das war das Gespräch mit Arthur Oberhofer. Was lesen Sie sonst noch in der FF? Die Titelgeschichte widmet sich diesmal dem Thema Sicherheit. Auf dem Cover zu sehen sind die freiheitliche Uli Meier und die grüne Brigitte Foppa. Im Heft finden Sie ein Streitgespräch der beiden Frauen über Einwanderung, Ängste und die neue Sicherheitsstudie. Kaum eine FF-Woche vergeht, ohne dass in der Redaktion über das Südtiroler Gesundheitswesen diskutiert wird. In dieser Ausgabe spricht Gesundheitslandesrat Hubert Messner, er ist selbst Mediziner, über Sinn, Zweck und Zukunft von Reformen und Gemeinschaftshäusern. Und Karl Hinterwaldner, der hat sich Südtirols Katasterämter genauer angesehen. denn die sind dabei, die Grundstückskarten genauer zu machen. Das führt mancherorts zu Streit, weil Flächen einfach verschwinden. Ja, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns wieder nächsten Donnerstag, denn Donnerstag ist FF-Tag. Machen Sie es gut.